Und ja, dann übergebe ich jetzt das Wort an Jens Schäfermeier von der Wear Group, der uns was über Geokettle erzählen wird.
Ja, ich versuch's zumindest. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jens Schäfermeier. Wie der Oliver schon richtig sagte, ich bin bei der Wear Group angestellt, bin dort Projektleiter. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu Geokettle, einem ETL-Tool, was wir selber nicht programmieren. Das wird von einer anderen Firma in Belgien, glaube ich, gemacht, von Spatialytics. Was wir aber schon mehr erfolgreich oder mehr oder weniger erfolgreich in Projekten eingesetzt haben, was mehrere Kunden von uns einsetzen, um halt ihr Geodatenmanagement ein bisschen zu automatisieren. Und ich finde es eigentlich immer das sehr sinnvoll, dieses Produkt, diese Software einfach, die Bekanntheit einfach zu erweitern, weil es sich wirklich lohnt, es sich mal anzuschauen. Die Agenda ist jetzt ein bisschen lang, gehe ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen darauf ein, werden Sie ja im Laufe des Vortrags dann auch mitbekommen. Ich werde Sie ein bisschen vorstellen, ein paar Werkzeuge zeigen, ein paar Begriffe klären, damit Sie mir vielleicht ein bisschen besser folgen können und dann auch direkt aufs Arbeiten vielleicht mit eingehen, was das so alles kann und was Sie letztendlich vielleicht damit anstellen können, wenn Sie es mal ausprobieren möchten. Geokettle ist ein ETL-Programm. ETL kommt von Extract, Transform und Load. Es basiert auf der Software Pentaho, Business Intelligence ist vielleicht ein Begriff, was halt wirklich nur reines Datenmanagement ist, also automatisiertes Datenmanagement, kopieren von einem Server auf den anderen, irgendwelche Daten extrahieren. Also immer das gleiche Prinzip. Ich habe auf der einen Seite eine Datenquelle, ich mache mittendrin irgendwas damit, transformiere etwas und lade es vielleicht in eine andere Datenquelle oder in eine dieselbe Datenquelle. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Wie ich schon sagte, Geokettle basiert auf der Open Source Software Pentaho Data Integration. Es ist auch unter Open Source Software lizenziert. Und durch die Erweiterung mit Geobibliotheken, wie zum Beispiel Geotools, Degree, GEDAL, OGR, Sextante, wird dem ganzen Werkzeug eine räumliche Komponente hinzugefügt, sodass wir hier eigentlich wirklich eine Alternative zur FME, die vielleicht mehreren Leuten bekannt ist, haben, die ja im proprietären Bereich dort sehr stark ist. Geokettle an sich hat mehrere verschiedene Werkzeuge. Kommt ziemlich aus dem Küchenbereich, also Spoon, Pan, Kitchen und Card. Spoon ist letztendlich die grafische Benutzeroberfläche, mit der ich Modellierungen erstellen kann. Was will ich mit meinen Daten machen? Was sind meine Datenquellen? Was stelle ich mit denen an? Wie transformiere ich sie? Und wo lade ich sie letztendlich hin? Das mache ich im Spoon. Pan und Kitchen sind Shell- bzw. Batch-Skripte, mit denen ich das, was ich modelliert habe, über eine Shell aufrufen kann, also über ein Skript aufrufen kann. Und Card gehe ich hier jetzt nicht so sehr darauf ein, ist ein eigener Webserver, mit dem ich auch über eine URL letztendlich Modellierung aufrufen kann und diese steuern kann. Ich kann sie anstoßen, ich kann sie stoppen und kann damit auch die Lasten, die ich zum Beispiel über so ein Modell oder kann die Lasten verteilen auf mehrere Server, kann Master-Server bestimmen und mehrere Slave-Server, um dort Lasten vielleicht auch zu verteilen, wenn ich große Sachen zu tun habe. Die grafische Benutzeroberfläche, das Ganze ist Java-programmiert. Die grafische Benutzeroberfläche ist eigentlich sehr übersichtlich. Ich habe irgendwo meine Menüleisten. Ich habe letztendlich den mittleren Bereich, wo ich meine Modellierung zusammenklicke. Und dann habe ich eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das Ganze dateibasiert in einem XML-Format abspeichern oder aber ich lege meine ganzen Sachen, die ich modelliere, in einer Datenbank ab, was sich Repository nennt, komme ich gleich nochmal ein bisschen, näher darauf ein. Wie gesagt, Pan und Kitchen. Pan ist ein Programm, das Transformationen aufruft, die ich vorher in Spoon erstellt habe. Kitchen ist das Pendant für Jobs, was Transformationen und Jobs sind. Damit gehe ich auch gleich nochmal näher darauf ein. Und beide arbeiten eigentlich mit der Kommandozeile und werden halt auf Windows-Maschinen über ein Batch-Skript aufgerufen und auf Linux- und OS X-Maschinen über das Shell-Skript letztendlich. Wichtige Begriffe hatten wir schon. Repository. Ein Repository ist erstmal eine Datenbank. Und dort speichere ich letztendlich alles ab, was ich im Geokettle erstelle. Sind es Transformationen, sind es Jobs? Wenn ich mehrere Datenbankverbindungen habe, die ich während meiner Modellierung benutze, weil ich was von Datenbank A nach Datenbank B und C transferieren möchte, kann ich diese Datenbankverbindung dort abspeichern und ich habe ein Nutzer- und Rollenkonzept, was dahinter liegt. Also ich kann mehrere Nutzer anlegen, die in diesem Repository, die in meinem Projekt, wo ich eine Modellierung erstelle, das nutzen dürfen. Diese können unterschiedliche Rechte haben. Ist es jetzt ein einfacher User, sich das einfach nur angucken darf, oder ist es wirklich auch ein Administrator, der meine Modellierung, die ich vielleicht erstellt habe, auch noch weiterentwickeln, verändern oder zerstören darf? Das Schöne daran ist, dass Sie die Transformation und Jobs, ähnlich wie Sie es auf einem Dateisystem kennen, auch in Ordnern abspeichern können, also imaginäre Ordner. Es wird in der Datenbank abgespeichert, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe vielleicht irgendwelche thematischen Ordner in diesem Projekt, war es so, dass wir Daten von einem Energieversorger bearbeiten mussten und die hatten halt mal Leitungen, die hatten Muffen, die hatten, was weiß ich, irgendwelche Absperreinrichtungen und so weiter und so fort, und da haben wir viele verschiedene Transformationen für gehabt und dann habe ich einfach da die Ordner angelegt und dann die entsprechenden Transformationen in die Ordner abgelegt und hatte so dann irgendwann eine Struktur, wo ich mich dann auch schnell wieder zurechtgefunden habe, wenn ich irgendetwas öffnen musste oder wiederfinden musste. Die Vorteile eines Repositories sind einfach, es können mehrere Benutzer auf einen zentralen Bestand zugreifen. Wenn Sie es dateibasiert benutzen, dann ist es meistens auf Ihrem Desktop-Rechner hinterlegt und nur Sie haben den Zugriff drauf. Wenn Sie es natürlich auf einem zentralen Server haben, wo Sie Ihre Modellierung ablegen in der Datenbank, haben Sie da die Möglichkeit, mit mehreren drauf zuzugreifen. Sie sind mandantenfähig, also Sie haben diese Rechte und Rollen, um das auch nochmal zu steuern, wer überhaupt darauf zugreifen kann. Und Sie können im gewissen Maße auch feststellen, nachvollziehen, wie sich die Transformation und Jobs verändert haben. Also es ist hinterlegt, wer hat die Transformation erstellt, wann ist sie erstellt worden, wann ist sie das letzte Mal geändert worden und von wem ist sie das letzte Mal geändert worden. Das können Sie dann zumindest nachvollziehen. So, Transformation als nächster wichtiger Begriff. Das ist letztendlich dort der Punkt, wo Sie mit den Daten arbeiten. Sie haben immer irgendwo ein Input. In diesem Fall wäre es, oder in diesem Beispiel ist es eine Excel-Tabelle. Sie haben innen drin, passiert irgendwas, also Sie haben einzelne Steps dort drin. Diese sind verbunden mit Hops. Und Sie haben immer irgendwo ein Output. In diesem Fall wird eine Excel-Tabelle, wird irgendwas gemacht, das Ding wird aufgesplittet, nochmal was berechnet und die Ergebnisse werden in zwei verschiedene Datenbanktabellen reingeschrieben. Ein ganz einfaches Beispiel. Und das, was eigentlich hier quasi von einem Step zum anderen Step fließt, nennt man dann auch wirklich Stream. Also so ein Step hat immer einen Input-Stream und ein oder mehrere Output-Streams. Und wirklich. Das ist so die kleinste Einheit. Hier wird gearbeitet. Die Jobs sind in Transformation übergeordnet. Hier können Sie, während in Transformation der Datenstrom immer parallel abläuft, also gehe ich nochmal einmal zurück, wenn Sie jetzt hier hinkommen, werden diese Sachen immer parallel ablaufen. Also es kann sein, dass parallel in diese beiden nächsten Schritte reingeschrieben wird. Und das auch während noch von der Extraction hier Daten reinfließen, können auch hier Daten schon wieder rausfließen in den nächsten Schritte, ist es bei Transformationen, bei Jobs so, dass die wirklich nacheinander abgearbeitet werden. Also erst, wenn der Schritt Set-Variable abgeschlossen wird, gehe ich in die Transformation Get-Subfolders in diesem Fall. Und auch wenn ich hier die Subfolders ausgelesen habe, wird erst der nächste Job angestoßen. Also hier haben wir wirklich eine Reihenfolge und ich kann den Ablauf kontrollieren. Innerhalb von Jobs kann ich Transformationen verarbeiten oder einsetzen. Ich kann auch andere, Entschuldigung, Jobs anstoßen. Aber kommen wir mal zum Arbeiten. Wenn wir das ETL auseinandernehmen, gucken wir uns erstmal das E und das L an. Das ist das Einfachste. Also ich extracte was und ich loade was. Für unseren Fall, oder was gibt es überhaupt für Input-Formate? Es werden über 35 Datenbanken-Formate von GeoCattle unterstützt. Für uns aus dem Geo-Bereich vor allem PostgreSQL interessant. Oracle Spatial wird unterstützt, MySQL, Spatialite. Also da haben wir eigentlich die gängigen Datenbanken, mit denen wir eigentlich fast täglich arbeiten, sind unterstützt und können auch damit arbeiten. die ganzen dateibasierten Formate, Shapefiles, GML, KML, die ganzen OGA-Formate werden unterstützt. Sie können auf OGC Web Services zugreifen, Sie können also Daten von WFSen einladen, Sie können SOS-Dienste einladen und dort ist ein Schreibfehler, es ist nicht CSV, sondern CSW, also auch Catalog Services können Sie einbinden, um dort Daten herauszuziehen. Hinzu kommen noch viele verschiedene Datenformate, die dann mehr aus dem wirklichen Pentaho-Bereich kommen. Sie können Excel-Tabellen auslesen, Sie können CSV-Dateien verarbeiten, Textdateien verarbeiten, Access-Datenbanken, also da sind wirklich die Möglichkeiten vielfältig, die Sie wirklich verarbeiten können und dann auch, was weiß ich, wieder mit Geodaten in Verbindung setzen können. Bei den Output-Formaten ist es eigentlich das Gleiche. Eigentlich fast alles, was Sie reinbekommen, können Sie auch wieder rausschicken. Bei den OGC-Services wird es ein bisschen schwierig, also Sie können damit keinen eigenen neuen WFS erstellen, aber Sie können zumindest auch wieder in die räumlichen Datenbanken reinschreiben und Sie können auch sämtliche Datenformate, die Sie reinbekommen, auch wieder in Internetform rausbringen. So, wie sieht das jetzt aus? Shape2DB. Ganz einfach, Sie haben ein Shapefile, das lesen Sie ein und schreiben es in eine Tabelle. Das ist der einfachste Fall, also Extract and Load. Das Ganze können Sie auch machen, Sie nehmen ein Shapefile und verteilen es auf zwei Tabellen. Also das ist auch jetzt keine große Hexerei. Was Sie auch machen können, genau das Gleiche. Also Sie können von einer Datenbanktabelle in ein Shapefile extrahieren. Hier wird es dann schon wieder ein bisschen interessanter. Wenn Sie ein Table-Input erstellen, haben Sie die Möglichkeit, sich das SQL auszusuchen oder das SQL zu sehen, wie Sie rausschreiben. Also Sie können Select All machen oder Sie können sich die einzelnen Felder raussuchen. Wenn Sie jetzt ein Feld nicht haben wollen aus der Tabelle, dann schmeißen Sie es einfach aus dem SQL-Befehl raus. Wir hatten einen Anwendungsfall bei einem Kunden, die hatten Daten in einer Oracle-Datenbank in 3D mit der Z-Koordinate 0 durchgehend, also Blödsinn. GeoKettle kann kein 3D verarbeiten. Das wurde dann wieder ein bisschen schwierig, aber wir konnten halt auf die Funktionen der Oracle Spatial zugreifen und ein Convert 3D zu 2D in das SQL mit einbauen und somit konnten wir halt auch diese Daten dann weiterverarbeiten und dann letztendlich in eine PostgreSQL-Datenbank überführen. Was Sie auch machen können, Sie können ein Insert-Update machen. Also wenn Sie jetzt nicht immer neue Tabellen erstellen wollen oder Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie in eine Datenbanktabelle reinschreiben, auch sofort ein Truncate zu machen. Das heißt, leere mir die Tabelle, bevor ich neue Daten reinfülle. Können Sie aber auch ein Insert und Update machen. Und dann können Sie eigentlich in dieser Maske beliebig viele Tabellenspalten aussuchen, wo Sie sagen, das möchte ich miteinander vergleichen. Also wenn Sie jetzt sagen, meine ID ist eindeutig und ich überprüfe nach der ID oder ja, jede mögliche Kombination, wenn Sie sagen, und wenn sich hier Änderungen ergeben, ID jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, dann kann ich auch noch festlegen, welche Felder überhaupt geupdatet werden sollen. Also da haben Sie dann die Möglichkeit zu sagen, ich will nach dem suchen, wenn sich da was geändert hat, bitte entweder alle Felder updaten oder nur das eine oder das bestimmte. Da haben Sie halt dann verschiedenste Möglichkeiten, dort mitzuarbeiten. Wo ist dann für uns, also das sind so Sachen, gut, Shapefile in der Datenbank laden, das kriege ich auch noch mit anderen Mitteln hin. Sie können aber dann zum Beispiel noch mit den Attributen arbeiten, diese Attribute verändern. Sie haben verschiedenste Möglichkeiten, String-Attribute, also zu verändern. Sie können die Strings einfach cutten, Sie können Sachen einfach verändern, indem Sie nach einem bestimmten String suchen und den durch andere Zeichen ersetzen. Sie haben einen Value-Mapper, wo Sie sagen können, wenn ich den Wert A habe, dann soll der demnächst immer Wert B sein. Und so können Sie Values mappen. Sie können mit Zahlenwerte arbeiten, Sie haben ein Calculator-Programm, wo Sie halt Berechnungen zwischen den Zahlen erstellen können. Dort haben wir zum Beispiel das Beispiel Umrechnung von Rad nach Grad. Wir haben einen Datensatz vom Kunden bekommen, wo der Drehungswinkel der Symbole in Rad angegeben war. Die Daten sollten als WMS-Dienst über den Map-Server angezeigt werden. Der kann mit Radangaben nichts anfangen. Deswegen mussten wir dann die Raddrehungswinkel nach Grad umrechnen. Und das haben wir dann letztendlich hier in der Transformation an zwei Stellen realisiert. Wir haben eine Konstante, nämlich den Umrechnungsfaktor, reingebracht in die Transformation und haben dann im Calculator einfach gesagt, nimm mir die Gradzahl multipliziere sie mit dem Umrechnungsfaktor und hinten kommt dann Grad raus und haben das dann in den Datenstream einfach weiterverarbeitet und die Drehungswinkelangaben somit überschrieben. Sie haben umfangreiche Möglichkeiten, im GeoKettel auch Geofunktionen auszuführen. Einmal haben Sie die Möglichkeiten, mit den Koordinatensystemen zu arbeiten, nämlich unter Set-SRS und SRS-Transformation. GeoKettel hat leider den Nachteil, dass es die PAJ-Datei von Shapefiles zum Beispiel nicht automatisch auslesen kann. Das heißt, Sie bringen einen Shapefile rein und müssen eigentlich nochmal sagen, so, du bist jetzt, was weiß ich, UTM 32 Nord, muss ich ihm mitteilen. Ich kann aber auch gleich sagen, du bist zwar Gauss-Krüger-Zone 2, aber ich möchte dann UTM mit dir weiterarbeiten, kann ich also hier gleich die Transformation festlegen. Und auch hier haben Sie die Möglichkeiten, eigene Umrechnungsfaktoren oder sowas mit einzugeben. Sie können Werte berechnen über den Calculator wie Flächeninhalt, Umfang, Länge und Distanz. Das ist als neue Werte mit in den Stream übernehmen. Und Sie haben die Möglichkeiten, auch über den Calculator die Geometrien zum Beispiel in andere Datenformate zu übergeben. Also wenn Sie jetzt unbedingt Ihre Geometrien, die Sie aus einer Datenbank rausgeholt haben, als WKT weitergeben müssen, um das irgendwie weiter zu verarbeiten, haben Sie hier die Möglichkeiten, das in unterschiedliche Formate umzuwandeln und damit weiterzuarbeiten. Im Geoprocessing-Bereich haben Sie, je nachdem, mit was für Daten Sie arbeiten, unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn es jetzt Punkte sind, haben Sie hier die Möglichkeiten, Triangulations- oder Interpolationswerkzeuge zu benutzen. Linien können Sie die Polylines in Polygone umwandeln und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge verschiedene Möglichkeiten, auch wirklich mit den räumlichen Daten zu arbeiten, auch wenn sie nicht so umfangreich sind, wie Sie vielleicht aus einem Quantum-GIS kennen. Dort haben Sie sicherlich ein paar mehr Werkzeuge. Das Gleiche nochmal für Polygone. Sie haben allgemeine Funktionen wie ein Clippen, Buffer, Union, Intersect. Also dort haben Sie auch schon Möglichkeiten, wo Sie ja nicht unbedingt auf ein GIS zurückgreifen müssen. So what? Alles das, was ich Ihnen bisher vorgestellt habe, kriegen Sie mit einem Quantum-GIS auch hin. Aber warum jetzt GeoKettel? Es wird interessant, wenn Sie zum Beispiel Arbeiten immer wieder machen müssen. Also Sie kriegen, was weiß ich, einmal im Monat oder einmal im Quartal einen Datensatz zugestellt, an dem Sie immer die gleichen 20 gleichen Schritte nacheinander durchführen müssen. Das machen Sie einmal, das machen Sie zweimal, nach dem dritten Mal haben Sie keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Die andere Möglichkeit oder andere Einsatzmöglichkeit ist, Sie kriegen vom Kunden 11.000 Shapefiles und müssen sie in Datenbanken reinpacken. Die wollen Sie nicht alle einzeln mit einem Quantum-GIS öffnen, um sie dann in irgendeiner Form auf Datenbanken zu verteilen. Dafür haben wir dann letztendlich auch die Jobs. Nochmal, die sind übergeordnet, hiermit kann ich etwas kontrollieren. Gucken wir uns mal sowas an. Es ist genau dieses Beispiel. Wir kriegen 11.000 Shapefiles von einem Kunden. Das waren insgesamt 247 unterschiedliche Shapefiles, die dann immer gleich waren. Die haben wir bekommen aus mehreren verschiedenen räumlich sich überlagernden Einheiten und damit mussten wir dann irgendwas anstellen. Wir haben hier erstmal eine Variable gesetzt, wo wir den übergeordneten Ordner hatten, wo wir 6 Unterordner drin hatten, wo unsere Shapefiles drin liegen. Um halt zu sagen, das ist der Ordner, in dem wir arbeiten. Dort haben wir die Unterordner ausgelesen und diese Unterordner in eine Liste geschrieben und sie an den Datenimportschritt letztendlich übergeben. Was haben wir hier gemacht? Wir sind dann in die einzelnen nacheinander in die Unterordner reingegangen und haben uns eine Liste dieser Unterordner gegeben und diese dann weiter übergeben an die nächsten Schritte. Und hier sind wir dann in einzelne Jobs reingegangen und haben uns dann alle Shapefiles aus diesen Ordnern ausgelesen und dann überprüft, ist das bestimmte File, was ich als nächstes bearbeiten möchte, vorhanden oder ist es nicht vorhanden? Und wenn es vorhanden war, Entschuldigung, sind wir dann letztendlich in die Bearbeitung des letztendlichen Shapefiles reingekommen, weil wir das Problem hatten, wir wussten nicht, welche Shapefiles sind in den räumlichen Einheiten überhaupt vorhanden. Das war immer unterschiedlich, das war nicht dieselbe Datensatz an Shapefiles, die wir hatten. Und da mussten wir halt sicher gehen, was wir überhaupt haben, womit wir arbeiten können. Die Automatisierung kriege ich dann letztendlich durch den Einsatz von Variablen hin. Ich habe zum einen die Möglichkeit, was ich hier schon im ersten Schritt gezeigt habe, eine Variable zum Start festzulegen und zu sagen, so, ich will in diesem Fall jetzt in dem Ordner arbeiten. Alles andere hat sich dann nicht geändert. Ich habe nur 6-mal den Ordner ändern müssen und dann ist 6-mal diese Transformation durchgelaufen. Dann habe ich 11.000 Shapefiles innerhalb von 2 Stunden in die Datenbanken verteilt. Sie können aber auch Variablen während des laufenden Prozesses füllen. Wie ich gesagt habe, ich habe den Oberordner angegeben, ich musste aber den Namen der 6 Unterordner auslesen und diese dann an die nächsten Jobs verteilen. Das habe ich dann letztendlich innerhalb der Transformation, innerhalb des Modells gemacht. Und Variablen werden dann einfach immer mit doppelt geschweift, mit dem Dollarzeichen der geschweiften Klammer aufgerufen. Dann letztendlich das Scripting hilft uns natürlich bei der Automatisierung auch. Sie haben die Möglichkeit, wenn es jetzt immer wiederkehrende Aufgaben sind, diese Skripte über Cronjobs aufzurufen oder über den Windows-Scheduler, je nachdem, in welchem System Sie arbeiten. Und auch hier haben Sie dann die Möglichkeit, während des Shell-Skript-Aufrufs diesen ersten Parameter mit zu übergeben und zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel in dem Ordner arbeiten oder nicht. Das Fazit letztendlich: GeoKettle ist schon ein relativ mächtiges Werkzeug, das eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten bietet. Gerade beim Einsatz und Verarbeitung von großen Datenmengen und immer wiederkehrenden Aufgaben ist es eine wirklich lohnende Sache, sich das mal anzuschauen. Man muss sich ein bisschen durchfuchsen. Wir haben eigentlich bisher zu jeder Problemstellung eine Lösung gefunden, wenn es auch manchmal ein bisschen gedauert hat. Und letztendlich hat sich das auch als wirklich echte Alternative zur FME, also aus der Esri-Welt, dargestellt. Wir haben viele Kunden, viele große Kunden, die es einsetzen. Und wie gesagt, wir haben immer bisher eine Lösung, einen Weg gefunden, dort die Bedürfnisse abzudecken, auch wenn es vielleicht nicht ganz an den Funktionsumfang der FME rankommt. Aber für die meisten Arbeiten kann man es sich so durchaus mal anschauen. Und da empfehlen wir eigentlich mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu unserem Stand. Ansonsten hier haben wir sicherlich auch noch 1-2 Minuten Fragen.
Ja, vielen Dank, Jens. Wir hätten jetzt noch 1-2 Minuten für ein paar Fragen. Deshalb würde ich Sie noch bitten, sitzen zu bleiben. Und ja, wer jetzt noch eine Frage hat, dann würde ich mit dem Mikrofon wiederkommen.
Ist das Ganze multiprozessorfähig oder kann ich das irgendwie steuern, dass ich wie viele Prozessoren ich einsetze oder ist das so?
Man kann Java, es auch dadurch, dass man mit Mastern und Slave-Servern arbeiten kann, kann man es auf mehrere Server verteilen, ja.
Auf der CPU selber, auf dem Server?
Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Wenn ich richtig informiert bin, ist die aktuelle Version von 2013 von GeoKettle. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand und was erwarten Sie für die Zukunft von dem Projekt generell?
Habe ich vorhin auch schon mit jemandem bei uns auf dem Stand gesprochen. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Da weiß man nicht so wirklich, wo die Reise hingeht. Die Firma, die das unterstützt, hat es zum Beispiel auch bei SourceForge vom Server genommen zum Download und hat einen eigenen Market aufgebaut, wo man sich das zwar immer noch kostenlos runterladen kann, aber nur nach Registrierung. Von daher, es ist noch nicht viel passiert seit der letzten Version. Es wäre zum Beispiel auch interessant, dass man mal die Pentaho-Basis, die da drunter liegt, auch nachzieht, weil dann man auch mit den neueren Office-Formaten arbeiten kann, aber man weiß es nicht so richtig. Kann ich keine Aussage treffen, aber muss man sicherlich im Blick behalten, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, erstmal vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich hätte drei kurze stichwortartige Fragen. Einmal, wie sieht es aus mit Rasterdatensupport? Wie skaliert das insgesamt, wenn es um Massendaten geht? Also ich spreche da von Large Datasets. Mhm. Wie ist die Lernkurve, wenn ich damit einsteige?
Zur Lernkurve, ich habe es mir auch selber beigebracht, bin da ein bisschen autodidaktisch veranlagt. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich da das verstanden habe. Wenn man sich durchgefuchst hat, geht es relativ zügig. Man braucht ziemlich, gewisse Grundverständnis, gerade wenn man komplexere Sachen macht. Wo ich ziemlich lange dran rumgedoktert habe, war zum Beispiel das Arbeiten mit den Variablen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe. Letztendlich, die reinen Prozesse, sich so ein Modell aufzubauen oder nochmal anders, man sollte schon ein ziemlich klares Bild auch davon haben, was man letztendlich machen will. Als ich angefangen habe, diesen Datenimport von den 11.000 Shapefiles zu modellieren, habe ich mich total verrannt in eine Richtung, die nicht zielführend war. Da habe ich fast genauso lange gebraucht, als wenn ich es direkt mit einem QGIS einzeln gemacht hätte. Erst halt durch dieses Überlegen, was ist eigentlich immer gleich und was will ich damit anstellen, und dann das Arbeiten mit den Variablen, das hat es dann wirklich erheblich beschleunigt. Wenn man das noch einmal ein bisschen verinnerlicht hat, sich vielleicht vorher, bevor man sich die Software öffnet und damit loslegt, sich einen Gedanken darüber macht, wie kann das Modell überhaupt aussehen, ist das eigentlich relativ zügig machbar, weil es dann wirklich Drag and Drop ist. Man muss sich natürlich die entsprechenden Funktionen zusammensuchen und dann kriegt man das hin. So, die anderen beiden Fragen.
Raster.
Rasterdaten, GEDAL-Unterstützung ist nicht so gut, also wenn es um das Geoprocessing von Rasterdaten geht, die ist nicht so gut. Man kann aber dort auch Shell-Skripte wieder mitverwenden, man kann auch JavaScript mitverwenden innerhalb von GeoKettle. Also hätte man da auch die Möglichkeit, über zum Beispiel die GEDAL-Tools diese auch wieder einzubinden und zu verarbeiten. Und ansonsten, wenn es nur darum geht, diese Datenformate irgendwo hin zu kopieren oder sowas, dann sind es die ganz normalen Kettle Einsatzmöglichkeiten, die man haben kann.
Gut, dann vielleicht noch eine ganz schnelle Frage.
Gibt es schon einen Musterdatenbestand für Inspire, den Sie damit erstellt haben?
Nein.
Gut, kurze Frage, schnelle Antwort. Dann danke ich jetzt nochmal für den Vortrag und wir gehen dann hier kurz in die Pause.